Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung hier in der Berlin-Brandenburg. Ich dachte, ich hätte eins. Zwei sogar. Gut, dann fange ich einfach nochmal an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zum Wissenschaftsjahr 2011. Ich stelle mich ganz kurz selber vor. Christiane Grefe heiße ich, bin Reporterin bei der Zeit hier im Berliner Büro und beschäftige mich dort schwerpunktmäßig mit Umwelt, Gesundheit, Entwicklungspolitik. Ich habe die Freude und das Privileg, den Abend heute zu moderieren und Sie durch denselben zu begleiten. Im Krankenhaus wird jetzt scharf geschossen. So hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Artikel überschrieben und das klingt eher bedrohlich, ist aber eigentlich positiv gemeint, denn es geht um das treffsichere Zielen auf Krankheiten, um ihre zielstrebigere Beseitigung. Heute sind es vor allen Dingen chronische Leiden, mit denen wir zu kämpfen haben. Sie betreffen viele ältere Menschen besonders lange. Und das Ziel, mit dem wir, das wir heute zu erreichen versuchen, ist, gesund alt zu werden. Die große Hoffnung sind neue biotechnologische Verfahren, vor allem die immer präzisere Entschlüsselung des Genoms. Sie bieten jedenfalls potenziell immer mehr Möglichkeiten, Therapien auf den Einzelnen oder auf bestimmte Patientengruppen abzustimmen. Außerdem aber auch den Krankheitsverlauf zu begleiten, analytisch zu begleiten und zu optimieren. Vor allem Vorbeugung noch stärker zu verbessern und das Ganze eben individuell auf den Einzelnen zugeschnitten. Diese individualisierte oder manche sagen auch personalisierte Medizin ist wie vieles Neue in der Wissenschaft eine große Chance, aber eben auch ein Risiko. Die einen reden von Revolution, die anderen von einer Mogelpackung. Viele Experten sind zum Beispiel skeptisch, ob das Ganze überhaupt klappt oder ob es viel zu teuer ist. Manche zweifeln auch an der Aussagekraft der Diagnosen. Das alles wird uns heute Abend weniger beschäftigen als vor allem ein Aspekt, nämlich die Frage nach der Prävention. Wie viel Verantwortung hat jeder Einzelne für seine Gesundheit? Das ist unser Thema hier heute Abend. Die Antwort scheint erstmal selbstverständlich. Natürlich hat jeder Verantwortung für seinen Körper, aber es kommt eben sehr darauf an, wer sie stellt. Ob die Eltern sie stellen oder ein geliebter Partner, der einen zur Disziplin anhält oder aber auch weiter liebt, wenn man die Disziplin nicht durchhält. Oder ob der Staat sie stellt, der Haushaltsausschuss des Bundestages, die Krankenkasse, eine Institution, die mit dieser Frage tief in sensible Bereiche des freien Individuums eindringt. Da ist immer wieder von der Mündigkeit des Patienten die Rede, aber auch die Frage schwingt mit, für wen und was die Solidargemeinschaft noch aufkommen soll oder will. Es geht also um nicht weniger als das brisante Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung, zwischen dem Einzelnen und dem Staat. Darüber werden wir heute Abend diskutieren und haben mit Juli C., mit Hans-Hilger Ropers, Detlef Ganten und Klaus Tanner ein sehr, sehr kompetentes Publikum. Ich werde Ihnen die genannten nachher noch genauer vorstellen. Aber zunächst und so viel jetzt zum Ablauf des Abends wird der Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, das ja das Wissenschaftsjahr mit trägt, Dr. Georg Schütte, noch mal detaillierter in das Thema des Abends einführen. Und davor möchte die Präsidentin der Akademie der Wissenschaften und Literatur, Frau Professor Elke Lütjen-Drehkoll, Sie noch begrüßen. Dann, wie gesagt, die Diskussion, an der Sie auch die Chance haben, sich mitzubeteiligen, sowohl öffentlich als auch dann im Anschluss noch bei einem Glas Wein oder was immer Sie trinken möchten, gesunder oder weniger gesund. Genug der langen Vorrede, Frau Lütjen-Drehkoll, Sie haben das Wort.
Konnte man das hier vorne war die Akustik. War sehr schlecht, ne? Hatte ich auch das Gefühl. Aber wenn das hier ist, geht es vielleicht etwas besser. Aber jetzt kann man das hören. Also sehr geehrter Herr Staatssekretär, bitte. So, eins, zwei, ja. Also ich denke, das ist wichtig, dass das ein bisschen abgestimmt ist. Ich glaube, so geht es besser. Dankeschön. Also sehr geehrter Herr Staatssekretär Schütte, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Veranstaltungspartner, dem Wissenschaftsjahr Gesundheitsforschung, der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, möchte ich Sie zu der Veranstaltung »Wie viel Verantwortung hat jeder Einzelne für seine Gesundheit?« sehr herzlich willkommen heißen. Der heutige Abend hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist Teil der Diskussionsreihe »Positionen der Forschung«. Die Reihe bringt kompetente Stimmen aus Gesellschaft und Wissenschaft zum Austausch und bietet eine öffentliche Dialogplattform zu aktuellen Forschungsfragen. Als Medizinerin freue ich mich ganz besonders, dass das diesjährige Wissenschaftsjahr dem Thema Gesundheit gewidmet ist und damit zu einem intensiven Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, aber auch zwischen den verschiedenen Fachgebieten zu diesem äußerst wichtigen Thema auffordert. Ich denke, dass gerade die Wissenschaftsakademien dazu prädestiniert sind, an diesem Dialog teilzunehmen. Sie vereinen durch ihre Mitglieder, aber auch durch ihre Forschungsprojekte ausgezeichnete Expertisen unterschiedlicher wissenschaftlicher Fachrichtungen unter einem Dach, im Falle der Union zusammen zu der in der Union zusammengefassten Länderakademien, umfasst dies auch die verschiedenen Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften. In der überregionalen Mainzer Akademie der Wissenschaften, die ich leite, auch die der Literatur und Musik. Durch ihre regelmäßigen Treffen in überschaubarem Rahmen bieten die Akademien Gelegenheit zu einem viele Fächer umfassenden interdisziplinären Austausch über wissenschaftliche Erkenntnisse und Ergebnisse. Und das wird in allen Länderakademien wirklich sehr regelmäßig auch durchgeführt. Die Akademien verstehen es als eine ihrer zentralen Aufgaben, gerade auch schwierige, kontroverse Themen aufzugreifen, darüber allgemeinverständlich zu informieren, denn alle Vorträge sind bei uns immer für die gesamte Akademie. Das heißt, der Mediziner muss so sprechen, dass der Literat alles versteht, was man sagt. Und somit einen wichtigen Beitrag zu einer wissenschaftsbasierten Politik und Gesellschaftsberatung in der Bundesrepublik zu leisten. Tatsächlich beteiligen sich die Unionsakademien gemeinsam mit ACATEC, der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften, und unter Leitung der Leopoldina an einer wissenschaftsbasierten Politik und Gesellschaftsberatung. Wie Sie wissen, wurde in diesem Rahmen Anfang dieses Jahres eine gemeinsame Stellungnahme zur begrenzten Zulassung der Präimplantationsdiagnostik in Deutschland herausgegeben. Und auch zur individualisierten Medizin wurde eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus den Akademien eingerichtet, die derzeit Empfehlungen erarbeitet. Und ich würde mich freuen, wenn die Geistes- und Sozialwissenschaften vielleicht noch mehr in diese Thematik eingebracht werden könnten. Denn ich denke, gerade in der Medizin können wir sehr viel, aber die Frage ist, wollen wir das alles anwenden? Und ich glaube, das wird heute auch ein Thema sein. Und was man kann, wird auch angewendet. Da können Gesetze, glaube ich, nicht helfen. Die einzige Hoffnung ist, dass jeder Einzelne so weit ist, dass er so weit kommt, dass er selbst entscheidet, was richtig ist. Und ich denke, das geht auf der Basis des kulturellen Erbes. Und da sind die Geisteswissenschaften, glaube ich, gerade heute ganz besonders gefragt. Meine Damen und Herren, wenn es um die Gesundheit geht, und das ist, was ich gerade gesagt habe, ist jeder Einzelne von uns angesprochen, sich über neue Erkenntnisse und über Gesundheitsprävention auch zu informieren. Wir möchten Sie daher heute Abend mit unserer Veranstaltung zu einem intensiven Dialog einladen. Wir freuen uns, wenn Sie sich im Anschluss an die Diskussionsrunde auf dem Podium mit Ihren Gedanken und Vorstellungen einbringen und die Frage, wie viel Verantwortung hat jeder Einzelne für seine Gesundheit, mit den heutigen Podiumsteilnehmern diskutieren. Ich darf nun das Wort an Sie, Herr Dr. Schütte, weitergeben.
So, jetzt muss das gelingen. Sehr geehrte Frau Professor Lütjen-Drekoll, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind. Ich danke schon jetzt denjenigen, die gleich in den Dialog treten werden. Frau Gräfe, vielen Dank für die Moderation und dann Frau C., Herr Ganten, Herr Tanner, Herr Roper. Ich bin derjenige, der mit einem kurzen Monolog noch vor dem Dialog steht, in den Sie dann ganz am Ende auch mit eintreten sollen. Sie sehen das Logo hinter mir, Forschung für unsere Gesundheit, ein Logo für dieses Gesundheitsforschungsjahr, was wir ausgerufen haben. Und unser Slogan lautet dann Gesundheit, das geht uns alle an. Und der ist so richtig wie auch trivial. Natürlich geht uns unsere Gesundheit alle an, weil jeder macht sich Gedanken darüber. Unter Umständen ist das zum Teil auch Ihre Motivation, weshalb Sie hier sind. Und gleichzeitig haben wir gerade schon gehört, das, was wir mit diesem Forschungs-, mit diesem Wissenschaftsjahr machen wollen, geht in gewisser Weise ein Stückchen weiter, weil es auch darum geht, was machen wir mit der Forschung, die sich auf Gesundheit konzentriert und was bedeutet diese Forschung und die Anwendung von Forschung für unser Wertesystem, für die Normen, die wir daraus ableiten und für den Umgang mit diesen Normen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, wird aber dann ganz schnell praktisch, wenn wir darüber reden, wie die Genforschung ganz neue Erkenntnisse bringt über das, was unsere Erbanlagen in sich tragen, was sie im Laufe des Lebens exprimieren, also an Ausdrucksformen hervorbringen, in der Entwicklung, aber dann eben auch in der Entwicklung von Krankheiten. Und das, was wir gemeinhin im individuellen Empfinden ganz klar wissen, ich fühle mich gesund oder ich fühle mich krank oder irgendwie werde ich in den nächsten Tagen krank, diese Grenzen, wenn wir sie aus der Sicht der Forschung betrachten, die geraten ins Schwimmen. Wir wissen nicht mehr genau, wo die Grenzen zu ziehen sind zwischen Gesundheit und Krankheit. Und wenn wir darüber reden, was wissen wir über Krankheit, ist dann die nächste Frage natürlich, was dürfen andere wissen über die Möglichkeiten, die in unseren Genen angelegt sind, vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt krank zu werden, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr die Möglichkeiten zu haben, die wir zu einem selbstbestimmten, zu einem vergnügten, zu einem auch in der Arbeits- und in der Privatwelt funktionierenden Leben zu kommen. Also das sind Fragen, die wir diskutieren wollen, wo wir über Chancen, wo wir aber auch über Risiken reden wollen. Wie kontrovers so ein Thema sein kann, das hat unlängst die Diskussion gezeigt über die Präimplantationsdiagnostik oder das, was im Allgemeinen Pränataldiagnostik genannt wird, also die Erkennung von bestimmten Entwicklungsmustern schon im vorgeburtlichen Stadium. Eine hochkomplexe Frage, aber eine Frage, die sich in der Medizin heute ohne weiteres stellt. Forschung kommt hier an die Grenzen des Lebens, an die Grenzen von Krankheitsvorstellungen. Und die Antworten, die die Forschung geben kann, ergeben sich einerseits auf der Basis naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Die Frage aber des Umgangs mit solchen Forschungsergebnissen, die stellt sich in Kulturkreisen, in Religionsgruppen, in unterschiedlichen Kontexten von persönlicher Erfahrung immer wieder neu und immer wieder anders. Es gibt Institutionen, die sich damit beschäftigen. Wir haben es gerade gehört, die Akademien der Wissenschaften, ein wichtiger Ratgeber auch für die Politik in der Einschätzung dessen, was möglich ist, aber auch in der Einschätzung, wie man so etwas bewerten kann. Es gibt den Deutschen Ethikrat, als eine Einrichtung, die die Politik dabei berät, die ethischen, die großen Kontexte richtig zu berücksichtigen bei solch schwierigen Fragen wie beispielsweise der Präimplantationsdiagnostik. Und dann ist es Aufgabe des Gesetzgebers, in der Tat Chancen zu wahren, aber gleichzeitig auch Risiken mit in Betracht zu ziehen. Wir wollen all dies adressieren in diesem Wissenschaftsjahr zur Gesundheitsforschung, gemeinsam mit vielen Partnern aus der Wissenschaft, aber auch aus Kirchen, aus dem Gesundheitsbereich, also aus einem ganz breiten Spektrum. Was machen wir in so einem Wissenschaftsjahr? Es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten. Wir adressieren junge Menschen, um sie für die Forschung in diesem Gebiet zu begeistern. Wir wollen mit Menschen ganz unterschiedlicher Altersgruppen ins Gespräch kommen, um eben diese Dialoge, die ich eben angerissen habe, weiterzuführen. Wir suchen ganz unterschiedliche Kommunikationskanäle. Heute Abend diskutieren wir hier in diesem Raum. Momentan noch gar keine Diskussion, ein Monolog, gleich eine Diskussion und dann eine Diskussion, in die Sie sich mit einbringen können. Es gibt auch Angebote im Internet. Wir nutzen das ganze Spektrum. Es ist dann schnell gesagt Facebook und YouTube und Twitter. Jeder Kommunikationskanal hat seine Vorteile und hat seine Begrenzungen. Wir lernen beispielsweise, dass diejenigen, die sich an Internetdialogen beteiligen, sich auch in irgendeiner Form organisieren. Da gibt es bestimmte Meinungsbilder, die sich dort stärker und vehementer artikulieren, als dies an anderer Stelle der Fall ist. Wir sind ein neues Experiment eingegangen mit einem ganz neuen Veranstaltungstyp und den nennen wir Bürgerdialog. Hier haben wir repräsentativ ausgewählte Bürger gebeten, einen Tag lang zusammenzukommen, um bestimmte Themen im Bereich Gesundheitsforschung zu diskutieren. Ich habe beispielsweise an einer Diskussionsrunde dann teilnehmen können zum Thema Telemedizin. Was wollen wir an Distanzdiagnostik ermöglichen? Wo ist das Gespräch mit der Ärztin oder dem Arzt wichtiger als die Kommunikation über den Computer? Welche Chancen liegen darin, ein kontinuierliches Monitoring von Herzfrequenzen zu haben, ohne in eine Praxis zu müssen? Das war ein Thema, was wir einen Tag lang diskutiert haben in Schwerte. Insgesamt gab es 8 solcher Diskussionsveranstaltungen über die ganze Republik verteilt. Und wenn ich sage, die Teilnehmer wurden repräsentativ ausgewählt, dann nur die Anekdote. Die Pressesprecherin unseres Hauses ist angerufen worden, ob sie an dem Dialog teilnehmen wolle. Und die war ganz irritiert, weil sie dachte, sie müsste als Pressesprecherin Auskunft geben. Nein, das war der Zufall, dass auch sie erwischt wurde und dann gefragt wurde. Sie hat sich dann zurückgehalten, weil es doch ein komisches Bild geben würde. Aber dies ist der Versuch, auch noch einmal anders ins Gespräch zu kommen. Am Ende dieser Bürgerdialoge steht am Ende jedes Tages, jeder dieser Tagesveranstaltungen steht ein Bericht, der wird kompiliert. Dann, wenn diese 8 Veranstaltungen passiert sind, wird kompiliert, zusammengestellt zu einem Bürgerreport, der auch Ministerin Chavan übergeben wird, mit dem Ziel, dass diese Positionen, die dort erarbeitet werden, Eingang finden in die politische Diskussion, aber auch in die Diskussion der anderen Expertenzirkel im Gesundheitswesen. Und wenn wir solche Dialoge führen, dann ist das in gewisser Weise mehr als das, was wir bisher immer als Begleitforschung bezeichnet haben. Wenn man naturwissenschaftliche Forschung betreibt und weiß, wir kommen auf heikles Gebiet, dann ist die schnelle Antwort, dann machen wir ein wenig Begleitforschung, dann sollen auch nochmal diejenigen aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, die wir als Experten für die Ethik ansehen, auch noch einmal einen Blick darauf werfen und dann wird schon passen. So einfach geht es eben heute nicht mehr. Neben der Begleitforschung, die sicherlich ihren Platz hat, müssen wir viel grundlegender schon zu Beginn des Forschungsprozesses darüber nachdenken, welche Positionen, auch welche kontroversen Positionen mit ins Spiel kommen. Und ein solcher Dialog ist für uns in dem Sinne auch ein Frühwarnsystem, um zu sagen, welche Gefahren, welche Chancen werden gesehen und wie müssen wir die adressieren, wenn ein Forschungsprozess beginnt und wie können wir möglichst frühzeitig ein breites Meinungsbild auch im Design, also in der Anlage von Forschung dann mit erstellen, um hier die richtigen Forschungsfragen zu stellen. Und das insbesondere bei einem Themengebiet wie der individualisierten Medizin, Das ist das große Versprechen, vor dem wir heute stehen. Die moderne Forschung, die Molekularbiologie kann uns helfen, Krankheitsursachen auf sehr individueller Basis frühzeitig zu detektieren und dann entsprechende auch Therapie, also Behandlungs- und Heilungsvorschläge zu unterbreiten. Aber auch da stellt sich die Frage, wollen wir das alles individuell tatsächlich wissen, was in uns angelegt ist? Wer soll dieses Wissen bekommen, erhalten können? Wer darf die Kontrolle über dieses Wissen haben? Wie gehen wir damit in unserem Leben um? Wie gehen wir damit um in der Verantwortung für unsere Lebensplanung, für unsere Gesundheit? All dies sind offene Fragen. Es gibt auch Chancen, natürlich. Wenn es uns gelingt, Krankheitsursachen individuell festzustellen und Medikamente dafür zu entwickeln, dann helfen die natürlich viel gezielter. Es gibt Schätzungen, dass 30 bis zum Teil, je nach Krankheitsbild, 60% der Medikamente jeweils in der Einzelperson nicht wirken. Also wir schießen im Moment mit grobem Korn, um die Krankheitsursachen in unseren Körpern zu bekämpfen. Wenn es uns gelänge, hier genauer zu zielen und tatsächlich zu treffen, dann ist das die Chance. Das Spannungsverhältnis, das müssen wir ausloten, das müssen wir auch dann ausloten, wenn wir als Ministerium in den kommenden Monaten ein Forschungsprogramm für die individualisierte Medizin auf den Weg geben werden. Kolleginnen und Kollegen aus unserem Hause sind hier, die aufmerksam zuhören, weil wir auch hier nun frühzeitig wissen wollen, wie wird ein solches Themenfeld gesehen, wie sind die Spannungsverhältnisse, welche Eigenverantwortung tragen wir alle einzeln am Ende, aber welche Verantwortungen tragen auch die, die Forschung betreiben und die Forschung ermöglichen? Das ist unter anderem unser Ministerium. Und deswegen sind wir froh, dass wir gemeinsam mit vielen Partnerinnen und Partnern dieses Wissenschaftsjahr gestalten können. Wir sind dankbar, dass Sie heute Abend gekommen sind. Und jetzt ist der Monolog zu Ende, jetzt soll der Dialog und die Diskussion kommen. Ich wünsche uns anregende Diskussionen, gute Erkenntnisse und auf jeden Fall einen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie da sind.
Vielen Dank, Herr Dr. Schütte, für diese einführenden Worte. Ich glaube, ich bin jetzt besser zu hören, oder?
Ja.
Wunderbar. Es wird noch 4 kleine Monologe geben, die dann aber in einen Dialog münden. Ich möchte Ihnen jetzt die Podiumsteilnehmer nacheinander vorstellen, nacheinander Sie auch auf die Bühne bitten. Kleine Warnung schon, kurze Vorstellung nur, denn bei den vielen Preisen, Institutionen, Mitgliedschaften, die hier versammelt sind, werde ich mich auf das Wichtigste hoffentlich beschränken. Ich möchte als erstes Hans-Hilger Ropers bitten, auf die Bühne zu kommen. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik und Professor am Institut für Humangenetik an der Berliner Humboldt-Universität. Die Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte, ist, wir haben jetzt schon einiges gehört, aber das Wort individualisierte Medizin, so hat auch ein Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung des Bundestages festgestellt, ist eigentlich gar nicht definiert. Ich lese mal vor, wie die das definieren. Es sei das synergistische Zusammenwirken der 3 Treiber medizinischer und gesellschaftlicher Bedarf, wissenschaftlich-technische Entwicklungen und drittens Patientenorientierung. Es wäre schön, wenn Sie das für uns ein bisschen anschaulicher machen könnten.
Ja, schönen Dank. Also ich verstehe unter der individualisierten Medizin die Suche nach genetisch definierten, ich bin Genetiker, genetisch definierten, jedenfalls individuellen Unterschieden, die, wie von Herrn Schütte angesprochen, es einem erlaubt, Patienten mit der richtigen Medizin in der richtigen Dosis zu behandeln, aber eben auch nach Markern zu suchen, genetischen Markern, biologischen Markern für Krankheiten, bevor sie entstanden sind, mit dem Ziel, eben frühzeitig intervenieren zu können. Nun ist es nicht nahe, dass man, wenn man sich mit diesem Thema befasst, man sich mit den komplexen Krankheiten befasst, mit den großen Volkskrankheiten. Das hat dann das Ministerium eben auch gemacht. Auf der ganzen Welt im Übrigen hat man das gemacht. Und der Berg kreist, der gewahr eine Maus. Das hören viele Leute nicht gerne, ist aber so. Denn man hat viel in dieses Gebiet investiert. Man hat für sehr viele für das ganze Spektrum, kann man sagen, von Asthma über Schizophrenie bis zum Krebs und was immer Ihnen einfällt, nach solchen genetischen Markern gesucht, die nicht nur statistisch signifikant mit der Krankheit assoziiert sind, dazu muss man nur genügend große Kohorten untersuchen und genügend Marker nehmen, dann findet man schon irgendwas statistisch signifikant Assoziierte. Nein, man hat gesucht nach Markern, die eben für die Diagnostik, für die Prädiktion eben relevant sind. Und da hat man mit ganz wenigen Ausnahmen, die auf eine Hand passen, an die Finger einer Hand passen, eigentlich nichts gefunden. Und deshalb, und das betrübt natürlich die Interessenten, das betrübt Geldgeber, das betrübt auch die Pharmaindustrie enorm sogar, weil die nämlich auf dieses Pferd gesetzt hat und Milliarden da rein investiert hat. Das Bundesministerium hat im ersten Jahr der Förderung, in den ersten Jahren der Förderung, wenn ich mich richtig erinnere, 360 Millionen immerhin da rein investiert und nochmal nachgelegt. Also wir sind zusammen auch bei einer Milliarde angekommen. Und sowas kann einen natürlich nicht befriedigen. Nicht mal? Die Pharmaindustrie hat jetzt, und so komme ich zu der individualisierten Medizin, ist eine der Interessenten und derjenigen, die also jetzt auf dieses neue Pferd gesetzt haben, nämlich auf die individualisierte Medizin. Wie kommt es, muss ich dazu ausführen, ich bin aber gleich fertig, wie kommt es, dass man bei der Suche nach genetischen Markern für häufige Krankheiten nichts gefunden hat? Es hat sich herausgestellt, dass diese Krankheiten alle, wie sie da sind, heterogen sind. Das heißt, es handelt sich nicht um eine Krankheit, sondern in vielen Fällen um hunderte verschiedene genetisch auch definierte Krankheiten. Es ist klar, wenn es alles verschiedene Krankheiten sind, die sich nur klinisch gleich äußern, kann man nicht einen Marker finden, der für alle diese Krankheiten, mit allen diesen Krankheiten assoziiert sind. Man ist automatisch dabei, diese komplexen Krankheiten dann in Einzelkrankheiten zu zerlegen. Und tatsächlich weltweit gibt es gerade die Einsicht, bei uns ist sie vielleicht noch nicht ganz so angekommen, dass es viel günstiger ist und auch sehr viel einfacher mit erprobten Methoden, diese einzelnen Unterformen als Einzelkrankheiten zu sehen und diese aufzuklären. Das macht man jetzt und kann man jetzt dank der Genomsequenzierung im großen Stil machen. Und das machen wir auch dabei. Und was kommt dabei heraus? Es kommen dabei Marker heraus, wenn Sie wollen, oder Krankheitsursachen, richtig ursächliche Genomveränderungen, die eine eindeutige Diagnose eben ermöglichen. Und nicht bloß eine eindeutige Diagnose der Krankheit, womit den Betroffenen viel geholfen ist, den betroffenen Familien viel geholfen ist, die sind erleichtert. Ich muss Ihnen sagen, immer emotional oder etwas aus meinem persönlichen Erleben, ich bin häufig umarmt worden in diesem Spiel von Leuten, denen man nur eine Diagnose eben gegeben hat, auch wenn die Diagnose gar nicht erfreulich war. Aber man wusste eben, woran man war. Aber was man damit machen kann, und damit höre ich dann auch auf, man kann, wenn man für diese Krankheiten einzelne Gendefekte gefunden hat und dann also eindeutig sagen kann, woran diese Krankheit liegt, man kann dann auch allen Familienmitgliedern nicht nur, aber allen Leuten in der Bevölkerung anbieten, diese Krankheit auszuschließen. Zum Beispiel sind viele dieser Krankheiten können nur dann entstehen, wenn beide Eltern Anlageträger sind. Und nun, dann ist das Risiko für kranke Kinder 25% in diesen Fällen. Das ist natürlich ein enormes Risiko. Man kann ausrechnen, in unserer Bevölkerung betrifft das ungefähr 2%, 1-2% aller Ehepaare. Man sollte wissen können, wenn die Technik das bereitstellen kann, dann sollte man auch die Technik bereitstellen. Das ist ein Credo von mir. Insofern, das passt zu dem, was Sie mir unterlegt haben, meinem Namen unterlegt haben. Ich glaube, wir haben die Bringeschuld, solche Tests da, wo man sie bereitstellen kann, auch tatsächlich bereitzustellen.
Vielen Dank. Bringeschuld ist ein starkes Wort. Ich möchte als nächstes Klaus Tanner bitten, auch aufs Podium zu kommen. Er ist Ordinarius für Systemische Theologie und Ethik am Wissenschaftlich-Theologischen Seminar der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, verfolgt dort ein sehr breites Spektrum von Fragen, aber eines davon ist die Medizin und Bioethik. An Sie einfach die gleiche Frage: Was ist individualisierte Medizin für Sie und sehen Sie das ähnlich wie Herr?
Ich stimme an den meisten Punkten mit dem überein, was gerade gesagt wurde. Es hat jemand in einem Artikel mal gesagt, die individualisierte Medizin gleicht einer Wundertüte. Wundertüte heißt, Sie kennen das alle aus der Kindheit vielleicht noch, man, da kann Verschiedenes drin sein und man weiß nicht so genau, was drin ist. Es ist, ich sage es mal, etwas zugespitzter und nehme das auf, was Sie gerade sehr mit einem enormen Erfahrungshintergrund beschrieben haben. Es ist ein Catchword, das natürlich auch von ganz verschiedenen Interessen aus getriggert wird. Und man muss sich klar sein, über welche Interessen im Hintergrund eine Rolle spielen. Sie haben auf die Interessen der Grundlagenforschung hingewiesen. Wir hatten das Human-Genom-Forschungsprojekt, das mit großen Versprechungen ausgestattet wurde. Und ich betone, hier geht es um Grundlagenforschung, die sehr sinnvoll ist. Wir haben einen Trend, auch in der Förderung des Ministeriums zu sagen, wir brauchen immer gleich die Anwendung und es muss der Benefit für jeden gleich erkennbar sein in der Alltagspraxis, von der Förderpraxis her auch. Das führt dazu, dass jeder Grundlagenforscher am Ende seines Antrags immer gleich verspricht, was alles Gutes rauskommt für den einzelnen Patienten. Also, da wird ein Kurzschluss gemacht unter dem Stichwort individualisierte Medizin. Eine Klassifikation, eine neue Klassifikation zum Beispiel von Tumorarten, die darüber möglich ist. Das steckt jetzt bei Ihren Bemerkungen dahinter. Wir haben klassische Tumorarteneinteilungen auf dem Hintergrund der klassischen Diagnostik. Jetzt kann man sagen, man kann über diese genetische Diagnostik neue Unterklassen oder ganz neue Klassen bilden. Das hat aber gar nichts mit dem Individuum als Person zu tun, sondern ist eine Stratifikation, eine Aufteilung neuer Risikogruppen. Und dann kommt man in die ganzen Fragen der Statistik. Das ist Grundlagenforschung. Ich spitze es mal zu in einem Bild, was die Grundlagenforscher gerne machen, ist sich den weißen Mantel der Mediziner überziehen, ja, um sich zu legitimieren.
Das heißt, Sie sehen die Praxisnähe des Ganzen im medizinischen Alltag in weiter Ferne?
Nein,
oder?
Das nicht. Es gibt ja, das ist ja auch genannt worden, die getargeten Therapien. Wir haben Antikörpertherapien, wo über die genetische Diagnostik Zielmoleküle identifiziert wurden, wo man sieht, dass bestimmte Medikamente nicht angreifen, also der Metabolismus im Körper anders funktioniert. Und dann kann man sagen, okay, man kann jetzt Kosten reduzieren, wenn man die Mittel bei Leuten gar nicht gibt, von denen man weiß, dass der Körper das eh nicht verarbeitet. De facto, ich habe über die unterschiedlichen Interessen gesprochen, das eine Interesse war Grundlagenforschung, ich will es ja nicht schlecht machen. Zweites Interesse ist ein medizinisches Interesse, das immer da ist und gesellschaftlich anerkannt ist noch nächstes Mal das medizinische Interesse, deswegen zieht man den weißen Mantel über. Natürlich gibt es ein Interesse, dann ist man bei der Pharmaindustrie, zu sagen, okay, wir brauchen sozusagen neue Märkte. Die kriegen sie mit neuen Stratifikationen natürlich auch und mit neuen Mitteln. Die Kehrseite dieser neuen Mittel ist jetzt, dass die irre teuer sind. Wir haben gerade so eine Veranstaltungsreihe in Heidelberg mit den Hämato-Onkologen und Onkologen zusammen. Denen platzt sozusagen das Budget auseinander, weil die neuen Mittel, die nur an die getargeten, so teuer sind, dass man sagen muss, wir können sie gar nicht mehr für alle verwenden. Also haben wir die schwierige Schnittstelle, wer kriegt was. Die Pharmaindustrie verfolgt auch das Interesse damit, nachdem die großen Blockbuster-Mittel weg sind, nun zu sagen, okay, Orphan Drugs, lasst uns sozusagen kleine Subgruppen bilden.
Vielleicht können Sie noch erklären, was Orphan Drugs
also,
sind, nicht alle wissen es.
Unter bestimmten finanziellen Größenordnung müssen Sie keine großen, teuren Multicenter-Studien mehr machen und können die dann in die Klinik einführen. Also Sie haben so einen Marker gefunden und können sagen, wir haben gefunden, dass dieser Antikörper bei Darmkrebs wirkt. Dann kommen die Studien in die Klinik und sagen, jetzt probieren wir es mal bei Brustkrebs, weil die These der Genetik ist, dass dieser genetische Zusammenhang, egal in welcher sozusagen Form, immer funktioniert. Ja? Und Orphan Drug heißt nun, man braucht keine teure Studie mehr machen. Pharmafirmen kommen und sagen, wir können bei diesen kleinen Subklassen gar keine 5.000, 10.000 Leute mehr mit einbeziehen, sondern machen kleine Gruppen und machen in dieser Weise sozusagen, verwenden die Medikamente. Jeder dieser Interessen, sage ich, ist legitim abschließend. Nur man sollte sich klar sein, dass ganz unterschiedliche Interessen im Spiel sind. Und ich nenne noch ein letztes Interesse, dass natürlich die Leute, die Sequenzierautomaten verkaufen, auch ein Interesse haben. Jetzt zu sagen, in 5 Jahren wird jeder Tumor sequenziert, das heißt umgesetzt, jede Klinik, die das macht, braucht Sequenzierautomaten. Sie haben dasselbe bei der Einführung der MRTs und anderer Instrumente. Wenn Sie was als Standardtherapie oder Diagnose einführen, haben Sie plötzlich einen enormen Markt. Deswegen gibt man am Anfang die Geräte zu billigen Leasingverträgen und hofft am Schluss dann, dass die alle die teuren kaufen.
Vielen Dank, Herr Tanner. Das war interessant, denn das Interesse des Patienten ist bisher noch gar nicht aufgetaucht in dieser Auflistung.
Schon, ja.
Der nächste bitte, Herr Ganten, Detlef Ganten. Facharzt für Pharmakologie und molekulare Medizin, Gründer des Max-Delbrück-Zentrums in Berlin-Buch. Er ist ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Charité und heute unter anderem Organisator des World Health Summit an der Charité, also auch international mit Gesundheitsthemen befasst. Er ist aber auch Buchautor, hat ein Buch verfasst mit dem schönen Titel »Die Steinzeit steckt uns in den Knochen«, noch in den Knochen. Und darin wird die Gesundheit als Erbe der Evolution definiert und sie problematisieren, dass unsere Zivilisation, unsere Lebensweise eigentlich zu diesem Erbe eigentlich nicht passt. Kurz gefasst, Pizza ohne Jagd macht dick und krank. Was hat das mit individualisierter Medizin zu tun?
Also ich habe ja wenig Zeit, aber wir können das nachher diskutieren. Was Herr Tann und Herr Ropers gesagt haben, ist die Idee, Sie haben Ihre Kreditkarte oder Ihre Gesundheitskarte und da ist ein Chip, dieses goldene Dings da. Und da sind alle Ihre Daten drauf und gehen Sie zum Doktor und das ist die genetische Analyse und er sagt, das Medikament wirkt nicht. Sie haben die und die Risikofaktoren. Das ist die Grundidee, ich sage jetzt mal, der klassischen personalisierten Medizin, die viele noch als modern betrachten. Meine Überzeugung ist, und das ist in diesem Buch, die Steinzeit steckt uns in den Knochen, ist, dass personalisierte Medizin eigentlich viel weiter geht. Sie geht zurück auf das Grundprinzip, wie das Leben entstanden ist. Das Leben ist wie entstanden, vor 3,5 Milliarden Jahren, keine Sorge, ich gehe nicht durch die ganze Zeit.
Bitte nicht.
Vor 3,5 Milliarden Jahren, und damals sind die Einzeller, Archebakterien, die frühesten Bakterien, sind entstanden. Jede Zelle, jedes Bakterium ist anders als das andere. Und nur die haben überlebt unter den schwierigen Bedingungen des damals noch glühend heißen Erdballs, die sich so verändert haben, dass sie in der sich schnell verändernden Umwelt der erkaltenden Erde immer gerade überlebt haben und Nachkommen geschaffen haben. Jedes Individuum, Einzeller, war anders. Und das Gleiche passierte bei den Fischen, das waren die nächsten großen Lebensstufen, dann bei den Amphibien, die vom Meer auf das Land gingen, bei den Reptilien, die vom Land dann am Land richtig lebten, bis hin zu den Primaten. Und wir sind ja alle mehr oder weniger Primaten. Das heißt, wir folgen dem gleichen Prinzip. Jeder ist anders. Das ist ein Prinzip der Evolution. Und wenn man das durchdenkt, dann ergibt sich daraus ganz automatisch, dass sich personalisierte Medizin viel breiter darstellt. Nämlich, natürlich ist jeder unterschiedlich. Natürlich muss jeder entsprechend seiner besonderen Krankheit, seiner individuellen persönlichen Krankheit und besonderen Lebensbedingungen besonders behandelt werden. Das wussten die guten alten Ärzte schon vor der Genomforschung. Jetzt ist aber was Neues passiert. Dadurch, dass dank der hervorragenden Techniken, die bei Herrn Ropers und anderen erfunden und eingesetzt wurden, wir haben praktisch, und das ist eine neue Wissenschaft, das ist praktisch seit 5 Jahren erst, dass wir die genomischen Sequenziertechniken so ausgefeilt sind und so schnell und so preisgünstig sind, dass wir praktisch die gesamte Evolution von den Bakterien über die Fische, über die Amphibien, die Reptilien und die Primaten und die Menschen alle sequenzieren können. Wir kennen den molekularen genomischen Ursprung des Menschen, Ursprung des Lebens, nicht wie das Leben entstanden ist, sondern wie das Leben sich entwickelt hat. Das kennen wir genomisch und wir wissen, dass wir mit ganz, ganz alten Patenten leben. Die Zellen, die wir in uns tragen, folgen im Prinzip noch den gleichen Kriterien der Zellteilung zum Beispiel, des Lebens im Verbund, Organverbund zum Beispiel, wie die alten Bakterien. Ja, und die Wirbelsäule, die haben die Lanzettfischchen gehabt, eines der ersten Fischchen. Ja, die Wirbelsäule ist also 1 Milliarde Jahre alt. Ja, bei manchen schmerzt das so, dass man meint, die müsste eigentlich älter sein, als ich mich fühle. So. Und diese Tatsache, dass wir die Evolution, den Ursprung der Lebenspatente, der Lebensvorgänge so gut kennen, machen wir uns zunutze, um Krankheiten besser zu erkennen. Und die große Schlussfolgerung ist, und das ist personalisierte Medizin, dass wir selber, so wie wir geschaffen sind mit unserer Biologie, die ganz alt ist, in die moderne Umwelt hier anderthalb Stunden sitzen und Monologe und Diskussionen hören, nicht aufstehen dürfen, ja, das passt nicht zu unserer Biologie. Ja, dann hinterher noch Wein trinken, ja, dafür sind wir biologisch nicht gemacht. Nun, ich bin auch ein Freund der Sünde und also, nur diese Kluft zwischen unserer persönlichen Biologie, die für jeden ganz natürlich besonders ist, und der Art, wie wir leben, die uns aber standardisiert ja aufgezwängt wird, das wollen wir ja häufig gar nicht. Ja, Sie sind alle freiwillig gekommen, aber eine andere Leben unter Bedingungen, die Sie eigentlich so nicht wollen. Das schafft 80% aller Krankheiten, mit denen wir zu tun haben. Und jetzt kommt das Ernste dabei. Ich bin fest überzeugt, die Medizin, wie wir sie heute betreiben, ist gar nicht mehr fortzusetzen. Wir können das noch eine Zeit lang, so wie es läuft, bezahlen. Wir werden aber über eine neue Medizin nachdenken müssen. Und das kann nur eine Medizin sein, die Vorbeugung viel mehr im Blick hat als bisher. Und natürlich alle methodischen Vorteile, die wir haben, auch unsere Erkenntnis über die Evolution, über die Vorgänge des Lebens, ist ja eine Folge dieser modernen Technologie, sonst wüssten wir das nicht. Sonst könnten wir immer nur mit der moralischen Keule argumentieren. Wir haben die Daten, wir müssen sie besser erarbeiten, aber dann im Hinblick wirklich auf Vorbeugung, auf Bedingungen des Lebens, die wir in unserer Zivilisation selber schaffen. Das ist individualisierte Medizin und das ist gleichzeitig individuelle Verantwortung. Und ich kann das nur sehr begrüßen, was der Staatssekretär Schütte gesagt hat. Diese Diskussion in solchen Abenden, bei solchen wissenschaftsorientierten Jahren aufzunehmen und voranzutreiben, glaube ich, ist das Entscheidende, was wir machen müssen. Richtig.
Vielen Dank, Herr Ganten. Das Stichwort individuelle Verantwortung ist eine gute Überleitung zu unserer letzten Podiumsteilnehmerin Juli C. Sie ist Schriftstellerin. Sie ist, ich glaube, das kann man sagen, eine der relativ immer noch wenigen Schriftstellerinnen, die immer wieder politische Themen aufgreifen. Gewalt an der Schule in dem sehr schönen Buch Spieltrieb. Mit Ilya Trojanow hat sie gerade publiziert Angriff auf die Freiheit. Da geht es um die elektronischen Medien und die Kontrollmöglichkeiten damit. Und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Corpus Delicti, in dem so eine Art Gesundheitsdiktatur, ich sag mal, hochgerechnet wird. Es hat so ein bisschen die Aura von 1984. Wir wollen doch alle das Gute, aber der Einzelne wird damit extrem unter Druck gesetzt. Es gibt eine Hauptfigur, sie heißt Mia Holl, die in ein Gerichtsverfahren zitiert wird, weil sie ihre Schlafberichte nicht abgegeben hat, weil sie ihren Blutdruck nicht gemessen hat, weil sie nicht ordnungsgemäß auf dem Fitnesstrainer ihre entsprechenden Einheiten absolviert hat. Also da kommt die etwas düstere Seite des Wissens über den Körper zum Tragen. Da geht es genau um dieses Verhältnis zwischen dem privaten Körper und dem, was man früher mal den Volkskörpern genannt hat, Frau C. Ist das Konzept der individualisierten Medizin für Sie eine Vorstufe zu dem, was Sie da in diesem Buch beschrieben haben?
Also wenn ich individualisierte Medizin höre, bin ich aus?
Oder nein, nein, okay. Alles gut.
Super. Man ist Wort, den Begriff individualisierte Medizin und man ist nur normaler Patient, dann klingt das natürlich wie ein Versprechen. Man stellt sich erstmal eine Praxis vor, eine Arztpraxis, wo man hinkommt, nicht 2 Stunden warten muss. Der Arzt weiß, wie man heißt. Er schaut einem ins Auge. Er verschreibt nicht immer nur Antibiotika, ganz egal, was man hat. Er hört länger als 4 Minuten zu, tritt vielleicht sogar noch in ein Gespräch ein. Also da klingt das eigentlich wie das Paradies auf Erden, weil was wir so im modernen Gesundheitssystem erleben in der Anwendung, ist ja eigentlich eher die entindividualisierte Medizin. Wenig Zeit, wenig Ressource, wenig Geld, daraus resultierend eigentlich eine sehr maschinelle Art der Abfertigung. Also ich hatte bislang das Glück, noch nicht in wirklich ganz schweren Krankheitszusammenhängen in die Fänge dieser Maschinerie zu geraten, aber Leute, die daraus berichten, berichten ja nicht nur Angenehmes, sagen wir mal vorsichtig. So gesehen würde man erstmal denken als Patient, Individualisierung ist immer gut, ist doch was Großartiges. Ja? Endlich kümmert sich jemand um mich als Mensch und nicht nur als Fall. Die Befürchtung, die ich eben habe und die sich in diesem Corpus Delicti-Buch dann auch äußert, ist, dass aber letztlich vielleicht doch in den Folgen, und ich rede jetzt nicht so sehr über die Forschungs- Praxisen oder das, was da eben intendiert ist, sondern über das, was gesellschaftlich dabei rauskommen könnte, genau das Gegenteil der Fall sein könnte. Also nicht eine Individualisierung eintritt, sondern dass wir, wenn wir tatsächlich in der Lage sind, über die Entschlüsselung des Genoms und andere Methoden jedem einzelnen Menschen vorauszusagen, welche Krankheiten ihm in seinem Leben drohen könnten, wir eine Verkehrung der Verantwortung erleben werden. Es ist also nicht mehr ein, sozusagen, wir versuchen, dem Menschen eine Art Recht auf Gesundheit einzuräumen, ihn zu unterstützen bei seinen Anstrengungen, gesund zu bleiben, sondern den Spieß umdrehen und sagen, Gesundheit ist eigentlich ein öffentliches Gut, nicht nur ein individuelles, sondern es muss tatsächlich so etwas geben wie eine gesellschaftliche Gesundheit. Ich meine jetzt noch nicht den Volkskörper, sondern ich meine eigentlich die Gesundheit als gesellschaftlichen Kostenfaktor, als etwas, was ja auch bezahlt werden muss. Und wenn man so argumentiert, dann kommt man eben zu diesem Umkehrschluss, der quasi sagt, wenn ihr gesund sein wollt und wir schulden euch gewissermaßen die Fürsorge, die Unterstützung, dann schuldet ihr als Bürger, als jeder Einzelne, uns, dem System, aber auch tatsächlich ein gesundheitsgemäßes Verhalten. Und dann kommen wir zu einer Gesundheitspflicht beziehungsweise zu einer Verhaltenspflicht, die sich auf Gesundheit richtet. Und das klingt vielleicht, wenn man das, wie ich in meinem Buch, so sehr stark zuspitzt wie Science Fiction. Aber ich glaube, wenn wir unsere aktuelle Mentalität und auch politische Argumentationsstrukturen anschauen, ist das nicht so weit entfernt von dem, auf was wir zusteuern. Und da würde ich dann doch sozusagen aus politisch, ethisch, gesellschaftlichen Gründen einhaken wollen und sagen, wenn wir diesen Begriff Individualisierung tatsächlich ernst meinen, dann muss und kann es sich doch immer nur um etwas handeln, worüber der Einzelne auch entscheiden darf und nicht um etwas, was sozusagen oktroyiert wird, weil rationale, unter anderem auch Kostenargumente so stark dafür sprechen. Und ich glaube, diese Schwelle ist ganz diffizil, die nicht zu überschreiten in der Frage, was ist politisch gewollt. Und ich rede nicht über die Forschung, ich würde sagen, forschungsmäßig ist immer alles gewollt. Aber was in der Umsetzung ist gewollt, da muss man, glaube ich, noch sehr viel eingehender darüber nachdenken, als das momentan der Fall ist. Mhm.